Und zwar, wer mitlesen möchte, es ist der erste Petrusbrief. Und der heutige Predigttext sind die Verse, also Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Und möchte ich mal kurz vorlesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, der jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden wird als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Wie ich mir den Predigttext das erste Mal durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, da ist so viel drinnen, was soll ich predigen? Und ich möchte euch kurz einmal noch den ersten Vers vorlesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zuerst einmal zum Petrusbrief. Wenn ihr in den Evangelien oder in den Neuen Testament die Briefe gelesen habt, dann wird euch aufgefallen sein, dass das immer gleich beginnt. Ich habe die ersten beiden Verse weggelassen beim Predigttext, weil da steht immer erstens der Schreiber des Briefes und der Empfänger. Dieser Brief geht an die Gemeinden in der heutigen Türkei, und zwar an die kleinen verstreuten Gemeinden. Es sind keine bestimmten Gemeinden angesprochen, sondern an die Gläubigen, die in der und der Gegend sozusagen zuständig sind oder die es dort gibt. An die schreibt er. Und es wird immer mit einem Gebet, einem Segensspruch oder einem Anruf Gottes begonnen. In der Antike war das normalerweise ebenfalls so üblich, nur ist nicht Gott angesprochen worden, sondern die Götter. Aber dieser Briefkopf ist ein allgemeingültiger Briefkopf. Ja, Absender, Empfänger, Gott. So, wir schauen uns einmal den ersten Vers genauer an. Da steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Was steckt alles da drinnen, in diesem einen Vers? Da steht, gelobt sei Gott. Allein diese drei Worte wären Ausgangspunkt für mehrere Predigten. Erstens, was ist Lob? Lobpreis. Warum soll Gott gelobt werden? Was passiert durch Lobpreis in unserer und der unsichtbaren Welt? Was hat Gott getan, das uns zum Loben drängt? Oder Gott, der Vater. Was heißt es, Vater zu sein? Was bedeutet es, wenn Gott Vater ist? Wenn Gott Vater ist, wer sind seine Kinder? Jesus, der Sohn Gottes. Gott ist unser Vater. Oder wie werde ich ein Kind Gottes? Oder unseres Herrn Jesus. Jesus ist der Herr. Ich bin sein Diener. Was heißt das für mein Leben? Was ist mein Dienst, meine Aufgabe? Gibt es Lohn? Oder Jesus Christus. Was heißt Jesus? Jesus ist der Erlöser. Wer oder was muss erlöst werden? Warum muss ich erlöst werden? Was hat Jesus getan, damit ich erlöst werden kann? Was kann ich tun, damit ich erlöst werde? Oder Christus, das heißt der Gesalbte, der Messias. Wer wird in der Bibel gesalbt? Was bedeutet es, Jesus, dass Jesus König und Priester ist? Der Messias, der von Gott eingesetzte König, der Menschensohn, der Friedefürst. Warum erkannten die Juden Jesus nicht als Messias? Und was bedeutet das für den Rest der Welt? Wann kommt der Messias wieder? Und das war die Hälfte des Verses. Dann hätten wir noch Gottes Barmherzigkeit, das Wort wiedergeboren, lebendige Hoffnung, die Auferstehung Jesu und dann hätten wir noch die Auferstehung der Toten. Und ich hätte Predigttext für ein Jahr. Ja, so geht es einem Prediger manchmal, wenn er einen Predigttext vorgesetzt bekommt. Ja, deswegen, wenn der Helmut ein bisschen länger predigt, es geht manchmal gar nicht anders. Ja, da steckt so viel drinnen in diesem einen einzigen Vers. Und deswegen, wie gesagt, das war so ein kleiner Einblick in das Nähkästchen eines Predigers, was ich euch da jetzt geboten habe. So geht es uns als Prediger. Und deswegen fällt es auch manchen schwer, dass es kürzer wird, die ganze Geschichte. Und deswegen brauchen Prediger Gebet. Weil all das ist da drinnen. Und dass Prediger wissen, was will Gott durch einen sagen. Was will Gott durch diesen Predigttext sagen. Deswegen brauchen wir Gebet. Ich habe bei meiner letzten Predigt haben wir das gehabt, wo der Paulus gesagt hat, und ganz besonders, wir brauchen Gebet. Ganz wichtig. Und zuerst einmal zur Erleichterung, ich werde es nicht über all das predigen. Ja? Ich glaube, Gott hat mir zwei Dinge gezeigt, die ich euch heute weitersagen soll. Und zwar sind das zwei Worte, die mir ins Auge gesprungen sind, als ich diesen Predigttext das erste Mal gelesen habe. Und zwar sind das zufälligerweise die Worte, die am häufigsten darin vorkommen. Das ist das Wort Glaube und Seligkeit. Und zwar gibt es zwei Verse, wo sogar diese beiden Worte gleichzeitig vorkommen und das möchte ich euch noch einmal vorlesen. Die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Und in Vers 9, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und wenn so Worte auftauchen, dann will ich immer wissen, was heißt das? Wenn ich über Glauben etwas wissen möchte, dann gibt es Gott sei Dank in der Bibel einen Vers, da steht ganz genau beschrieben, was Glaube ist. Und den sollte man eigentlich auswendig kennen. Wer kennt den? Genau, Hebräer 11,1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So sagt das der Luther. Meine Worte, Glaube ist etwas, das man nicht sieht und auf das man trotzdem seine Hoffnung setzt. Es ist etwas, auf das man vertraut. Ja? Griechisches Wort für Glaube ist Pistis. Und das hat die Griechen, wenn ein griechisches Wort kommt, dann hat das nicht immer nur eine Bedeutung, sondern mehrere. Und Pistis heißt Glaube, Vertrauen, feste Überzeugung, Verlässlichkeit. Und auch die Hebräer haben ein Wort für Glauben, das ist Aman. Oder, wenn man es hebräisch ausspricht, Amen. Amen, genau. Was so viel heißt wie sich an etwas festmachen, Glaube, Vertrauen. Ja, also Glaube ist Vertrauen. Glauben ist Vertrauen auf Gott. Und was ich immer wieder gerne gesprochen habe. Es gibt das apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist etwas, das mir hier in der Vineyard ein bisschen abgeht. Ja? Denn da steht ganz zusammengefasst, ganz konzentriert drinnen, was ist Glaube und an was glaube ich. Und ich möchte das vorlesen. Da steht: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefallen in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich finde das, dieses apostolische Glaubensbekenntnis, als sehr, sehr wichtig. Als Christ sollte man immer wissen, an wen und an was man glaubt. Und dieses apostolische Glaubensbekenntnis ist eine sehr knackige Zusammenfassung von dem, was sozusagen ein Christ glaubt. Es ist nicht Wort Gottes, aber nichts, was da drinnen ist, kommt nicht aus dem Wort Gottes. Sondern die Inhalte, die da drin stehen, sind aus der Bibel herausgezogen und zusammengefasst. Es gibt Dinge, die jeder Christ auswendig kennen sollte. Und meiner Meinung nach gehört das dazu. Ja? Wir wissen also jetzt, was wir glauben, an wen wir glauben, aber warum soll ich glauben? Ja? Warum soll ich Gott vertrauen? Was bringt es mir, wenn ich glaube? Macht Glaube mein Leben einfacher, angenehmer, schöner? Man kann es beantworten mit Ja und man kann es beantworten mit Nein. Es ist beides richtig. Ja? Nein, sondern Ja und Nein, nicht Jein. Es ist nicht mittendrin, es ist Ja und Nein. Ja? Es kann sein, dass durch den Glauben an Gott mein Leben durcheinander gerät. Ja? Gott möchte, dass ich Dinge ändere in meinem Leben. Dass ich Angewohnheiten ändere, die mir lieb geworden sind, die aber möglicherweise nicht gut für mich sind. Oder für andere, je nachdem. Ja? Es kann sein, dass ich in Schwierigkeiten gerate, weil ich glaube. Petrus schreibt diesen Brief an Gemeinden in der heutigen Türkei und die werden zu der Zeit zufällig gerade verfolgt. Warum sollen die also noch glauben? Glauben an Gott kann gefährlich sein. Warum glauben? Was würdest du denen antworten? Wird dieses lebensgefährlich zu glauben? Warum sollen die glauben? Ja. Aber stellt euch einmal selber die Frage. Was ist, wenn es wirklich eng wird? Warum soll ich glauben? Wenn ich deswegen geschlagen wäre, verspottet wäre, wenn es Nachteile bringt zu glauben. Schauen wir mal, was der Predigttext sagt. Was würden wir aufgeben, wenn wir unseren Glauben ablegen würden? Was wäre, wenn wir ihn abschwören würden? Wir sind durch den Tod und die Auferstehung Jesu wiedergeboren worden, durch den Glauben. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir waren tot und sind lebendig geworden. Wollen wir das aufgeben? Will ich wieder tot werden? Wir sind dadurch, dass wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, zu Kindern Gottes geworden. Wir haben den Schöpfer des Universums, den allmächtigen Gott als Vater. Wollen wir das nicht mehr? Wir haben eine lebendige Hoffnung, dass wir eines Tages bei Gott im Himmel sein werden. Und Gott hat dort ein, wie in Vers 4, unvergängliches und unbeflecktes und unverweckliches Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Wollen wir das nicht mehr haben? Gott hat Dinge vorbereitet im Himmel, die warten auf uns. Und das sind Dinge, die man uns nicht wegnehmen kann, die nicht kaputt gehen können, die nicht aufhören. Alles, was wir hier auf der Erde haben, sind Dinge, die irgendwann einmal nicht sein werden. Gott hat was für uns, das immer uns gehören wird. Der Petrus hat einmal so eine Frage gestellt, auch nach diesem, was bringt es uns zu glauben? Matthäus 19, 27 bis 30. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachfolgt, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben dazu. Aber viele, die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Also allein in dieser Welt kriegen wir hundertfach das zurück, was wir sozusagen für Gott einsetzen und das ewige Leben dazu. Und wir werden herrschen. Die, die Gott nachfolgen, bekommen Throne im Himmel. Das ging jetzt an die 12 Apostel, die werden über die 12 Stämme herrschen. Wir werden unseren eigenen Herrschaftsbereich bekommen. Was erwartet uns noch im Himmel? In den Versen 5 und 9, wenn ihr genau hingehört habt, steht, dass uns die Seligkeit erwartet oder die Seligkeit der Seelen. Was ist das schon wieder? Was ist Seligkeit? Was ist, wenn man jemand sagt, jemand ist selig? Dort steht das Wort Soteria. Das heißt Seligkeit, Glück, Seligkeit, Glück oder Rettung und Erlösung. Es erwartet uns also das Glück, die Glückseligkeit, die Erlösung. Wie darf man sich das vorstellen, diese Glückseligkeit, diese Erlösung? Wie schaut das aus? Und ich glaube, ich habe ein Bild dafür gefunden. Und zwar, wir haben derzeit gerade die EM. Da wird Fußball gespielt, da spielen Mannschaften gegeneinander. Und wenn wir Glückseligkeit live erleben wollen, dann müssen wir uns die Siegermannschaft eines WM-Spiels nach dem Schlusspfiff anschauen. Das ist pure Glückseligkeit. Die hupfen mal dumm, die freuen sich, die jubeln, die umarmen sich, die busseln sich ab. Das ist Glückseligkeit. Ja? Das Interessante ist, das ist wieder was anderes, ja? Und zwar, das Ding dahinter ist, die Zeit ist um, wir haben es geschafft und wir haben gewonnen. Das ist Glückseligkeit. Und die Bibel kennt ein ähnliches Bild. Zur Zeit der Bibel gab es noch keine Fußballspiele, aber es gab sowas Ähnliches. Und zwar 2. Timotheus 4, 7 bis 8. Dort sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also da ist das Bild einer Sportveranstaltung. Ja, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf gewonnen, vollendet und ich bin der Sieger geblieben. Ich habe gesiegt. Und auf mich wartet der Siegespreis, der Siegeskranz, die Siegeskrone und die Glückseligkeit. Oder in 1. Korinther 9, 24 bis 27, da steht: Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich bin. Ja, da geht es ebenfalls um diesen Lauf, um diesen Wettlauf, um diesen Marathon von mir aus. Ja, und was Sportler alles tun, um eine Medaille zu bekommen. Eine Medaille, die ich einmal bekomme, einmal die Glückseligkeit habe und dann stelle ich sie in die Vitrine und fertig. Das ist diese verwesliche, diese verweltliche, diese Glückseligkeit, die vergänglich ist. Und da setzen Leute Dinge ein, machen ihren Körper kaputt oder sonst irgendwas. Kämpfen dafür für diese eine Medaille. Um wie viel mehr sollten wir Dinge einsetzen für die unvergängliche Medaille? Für die, die ewig bleibt. Für die, die für immer gilt. Für die ewige Glückseligkeit. Was ich auch sehr interessant finde, ist, wir bekommen einen neuen Leib nach der Auferstehung. Und ich glaube, dass der auch notwendig ist. Weil unser Körper würde ständige Glückseligkeit nicht aushalten. Das würde unseren jetzigen Leib überlasten. Da würden uns die Nerven zerfetzen oder irgendwas. Wir brauchen diesen Auferstehungsleib, damit wir diese ewige Glückseligkeit überhaupt genießen können. Ja? Und die wartet auf uns. Es gibt noch ein anderes Bild für das Leben eines Christen, dieses Leben im Glauben. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ja, das Leben eines Christen als Kampf. Ja. Auch dazu, wir lesen das jeden Dienstag, die Michaela kennt es wahrscheinlich schon auswendig. Ich möchte es euch trotzdem vorlesen. Epheser, Kapitel 6, ab Vers 11, genau. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deswegen ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Und jetzt kommt's. Und vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens. Das ist ganz besonders wichtig, sonst steht da nicht vor allen Dingen aber. Ja? Mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Christen. Das Leben als Christ, das Leben im Glauben als Kampf. und das Schild des Glaubens als das wichtigste Teil, das da dazugehört. Das Vertrauen zu Gott, das uns bewahrt vor den Anschlägen, das uns schützt, damit wir es schaffen. Ich habe gesagt, der Petrusbrief spricht zu Gemeinden, die gerade verfolgt werden. Und Petrus spricht im Vers 6, dann werdet ihr euch freuen, das heißt, wenn ihr am Ziel seid, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Auch da, was wir hier auf dieser Welt erleben, ist eine kleine Zeit. Es ist eine kurze Zeit. Auch wenn unser Menschenleben uns oft sehr, sehr lange vorkommt manchmal, es ist eine kurze Zeit. Im Vergleich zu dem, was uns erwartet. Uns erwartet eine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes. Und das ist viel, viel, viel mehr wert als diese kleine Zeit hier auf der Erde. Noch was. Vers 7. Auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Glaube wird mit Gold verglichen. Gold ist eines der wertvollsten Elemente, die wir hier auf der Erde haben. Es gibt relativ wenig davon auf der Erde. Und wir dürften den Großteil davon schon, wie soll ich sagen, gefördert haben. Wir sind über der Hälfte. Ja? Gold ist wichtig. Und wer sich ein bisschen auskennt mit dem Gold, wenn ich Gold aus Erz heraushole, durch alle möglichen Mittel, das kann man chemisch machen und so weiter, dann gibt es immer Verunreinigungen dazu. Und ich muss, damit dieses Gold rein wird, muss ich es erhitzen, muss ich es schmelzen, muss es flüssig werden. Dann muss ich ihm eine Chemikalie zufügen, das ist Borax. Dieses Ding nimmt alle Verunreinigungen auf und dann sind da so schwarze Flecken auf diesem Gold oben. Das kann ich abschöpfen. Und wenn ich dieses Gold dann nehme und auskippe oder abkühlen lasse, dann glänzt es wie Gold. Aber nur, wenn ich das mache. Ja? Wenn ich Gold mit diesen Verunreinigungen nehme, dann ist das eine trübe Masse, dann erkennt man das nicht als Gold. Ja, damit Gold Gold ist, muss ich es erhitzen und muss diese Chemikalie dazugeben. Und wenn das passiert ist, dann hört dieser Glanz nicht mehr auf. Du kannst dieses Goldstück oder dieses Goldding nehmen und es für 1000 Jahre in Salzwasser legen, ins Meer werfen und wenn du es rausnimmst, wird es immer noch glänzen wie Gold. Ja, du kannst machen, was du willst. Wenn das einmal glänzt wie Gold, dann bleibt es Gold. Und genauso soll das mit unserem Glauben sein. Es kann sein, dass es schwierig wird, dass es erhitzt wird. Erhitze ist für das Gold sicher nichts Lustiges, wenn Gold Gefühle hätte. Ja? Aber erst das macht Gold zu Gold. Und noch ein Vers. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Und ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das schönste Geschenk, wenn ich glaube, das wertvollste Geschenk, das wertvollste, das ich kriege, wenn ich glaube, ist Jesus. Der ist da, auch wenn ich ihn nicht sehe. Der geht mit mir durch dieses Leben. Er beschützt mich, er tröstet mich, er hilft mir, er zeigt mir, wo es lang geht. Und wenn es einmal nicht geklappt hat, dann vergibt er mir. Und ich darf neu anfangen. Und an diesen Jesus darf ich glauben, dem darf ich vertrauen, mit dem darf ich durchs Leben gehen. Und warum sollte ich dann aufhören zu glauben? Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt, als glauben zu dürfen. Glauben zu können. Gott vertrauen zu können. Und wenn ich meinen Lebensweg geschafft habe, wenn das Rennen vorbei ist und ich über dem Ziel bin und wenn der Kampf gewonnen ist, dann wartet Jesus auf mich. Und dann ist er nicht mehr unsichtbar. Dann ist er da, dann sehe ich ihn, dann kann ich ihn berühren, dann darf ich in seine Arme laufen. Und das ist das Schönste, das uns noch erwartet.